In dieser Episode diskutieren Patrick und ich ein sehr wichtiges Thema. Es geht um den Nachwuchs in der Zahnmedizin, also um die nachwachsenden Generationen der Studierenden. Dazu haben wir uns sehr kompetente Gäste eingeladen. Mona und Fabian von den Jungmedizinern. Mit einer Plattform, einem Podcast und vielen Angeboten für Studierende der Medizin und Zahnmedizin geben sie Orientierung und schaffen auch die Brücke zwischen den künftigen MedizinerInnen und den Praxen. Alle Infos gibt's natürlich in den Shownotes und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
Du hörst Punktuell, den Pars Media Praxis Marketing Podcast mit Patrick, Klaus und Klartext. Zwei Typen, nicht immer eine Meinung, aber immer mit Wissen und Infos rund um dein Praxismarketing. Bleib gespannt und viel Spaß beim Hören.
Moin vom Deich, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Punktuell, eurem Pars Media Praxis Marketing Podcast. Moin Patrick.
Moin Klaus, Grüße an die See, so.
Grüße aus dem Bergischen. Ja, und wir haben heute zwei fantastische Gäste, Mona und Fabian. Hallo ihr zwei. Vorstellen tut ihr euch gleich, jetzt sagen wir erstmal Hallo.
Hallöchen.
Fabian, du darfst auch ruhig mal Hallo sagen, damit wir schon mal deine Stimme hören.
Dann sage ich auch noch Hallo dazu. Ich wollte Mona nur den Vortritt lassen. Heißt ja Ladies First.
Sehr gerne. Die beiden vertreten heute die Jungmediziner, gleichnamiges Portal und den Podcast. Und das sollt ihr heute mitnehmen aus unserem Talk. Wer sind die Jungmediziner? Was treibt sie eigentlich an? Und natürlich, wie ticken junge MedizinerInnen und Mediziner, vor allem in der Zahnmedizin? Was bedeutet das heute und in Zukunft für euch, für eure Zahnarztpraxen? Auch wie können Fabian und sein Team hier unterstützen, also sowohl junge Zahnmediziner, Medizinerinnen, als natürlich auch euch als Praxen, die sich selbstverständlich täglich mit dem Thema Nachwuchs und das nicht nur im Assistenzbereich befassen müssen. So, Patrick, ich würde sagen, wir lassen unseren beiden Gästen jetzt erstmal den Vortritt und sie dürfen sich jetzt mal vorstellen. Mona, fang doch einfach mal an, erzähl uns, wer du bist, was du so machst und was so deine Leidenschaft ist, vor allem natürlich beruflich. Wenn du noch ein geiles Hobby hast, darfst du da gerne drüber berichten.
Sehr gerne, danke. Genau, ich bin Mona, seit August frische 30, bin Medienmanagerin, habe meinen Bachelor in Medienmanagement gemacht, anschließend den Master noch in Marken- und Medienmanagement und ist auch so ein bisschen meine Berufung, habe damit schon immer gerne gearbeitet, schon seit ich 16 bin, rund um Medien, Fotografie auch. Also das war alles Teil dieses ganzen Studiums und ja, habe mich während dem Studium dann damals 2017 schon selbstständig damit gemacht, also Fotografie, Design und Marketing. Und darüber bin ich dann zu Jungmediziner gekommen, durfte dort eben schon Shootings machen für Werbekampagnen. Und direkt nach meinem Master, also ich glaube einen Monat nach dem Abschluss, habe ich dann bei der BAZ beziehungsweise bei Jungmediziner angefangen und darf da alles rund um Medien betreuen. Bedeutet die Podcast aufnehmen, Social Media, die Webseite. Genau, und das macht mir alles großen Spaß, genau.
Sehr schön. Patrick, wir sehen und hören schon, wir müssen hier echt aufpassen, wir haben Profis zu Gast.
Ich wollte gerade sagen, also so leicht habe ich gerade auch gedacht, okay, jetzt gleich sortierst du deine Sätze aber ganz genau, damit du hier nicht ein gefundenes Fressen wirst, ja. Aber lass mal schauen, was Fabian über sich sagt, ob wir da nach noch ein bisschen nervöser werden oder ob wir uns dann wieder ganz langsam einnivellieren. Fabian, schieß los.
Dann fange ich erstmal mit dem Privaten an und ziehe das Berufliche nach. Also die 30 habe ich schon überschritten, also 37, nächstes Jahr sind es dann 38, verheiratet, zwei Kinder, beides Damen. Das heißt, ich habe drei Damen im Haushalt. Es hat alles seine Vor- und seine Nachteile. Ein schwerbehindertes Kind dabei, das heißt, da habe ich die Auswirkungen im Gesundheitswesen auch live zu Hause, wo ich dann auch beratend mit tätig bin. Ansonsten mache ich nebenbei ein bisschen KI-Musik, also gibt es auch auf Spotify zu hören. Daneben eigentlich in der Haupttätigkeit bin ich quasi bei Jungmediziner, das ist eine Marke der BRZ, Beratungsgemeinschaft für Ärzte und Zahnärzte, geschäftsführender Gesellschafter. Ja, und verantworte letztlich eigentlich alles, aber so mein Hauptthema ist natürlich die Existenzgründung, die Praxisnachfolge, da auch die ganze Finanzierung oder Ärztehäuser. Ja, und als Geschäftsführer hat man sowieso dann überall nicht das letzte Wort, weil das ist entscheidend, dass wir auch Teamentscheidungen treffen, aber man steht natürlich mit dem Namen gerade und Studiert habe ich irgendwann mal Betriebswirtschaft und dann auch Innovationsmanagement. Das heißt, neue Ideen, neuen Themen stehe ich offen gegenüber, was ich auch an der Hochschule als Dozent noch vertreten darf. Ja, und deswegen bin ich jetzt mal gespannt, worüber wir uns heute im Detail unterhalten. Und da werden wir sicherlich die eine oder andere innovative Idee noch produzieren.
Vielen Dank, Fabian. Ja, worüber wir uns unterhalten, ist eigentlich klar. Also du hast, viele, viele Talente. Du kannst Zahnarztpraxen, Arztpraxen auf vielfältige Weise helfen. Aber heute wollen wir uns konkret über die jungen Mediziner unterhalten. Und Mona, weil du die Jüngste bist, dann darfst du bitte mal in 60 Sekunden wortgewandt erklären, was machen die jungen Mediziner? Also ihr.
Ja, also wir betreuen mit der Marke Jungmediziner, die eben eine Marke der BAZ, der Beratung für Ärzte und Zahnärzte ist, die, wie das Wort auch sagt, die Jungmediziner, das bedeutet die Medizinstudierenden, auch die, die davor sich für das Thema Medizinstudium interessieren, bis hin zur Zeit als Assistenzärzte oder auch dann sogar bis zur Niederlassung später. Und im Groben und Ganzen begleiten wir die nicht nur beispielsweise über die Beratung von finanziellen Themen, Versicherungsthemen, sondern eben auch dem Weg dorthin. Das bedeutet, wir sind ein Wissensportal. Wir bieten Kurse an, wie Nahtkurse, wo sich Medizinstudierende dann in kleinen Gruppen treffen und von einer Chirurgin das Ganze beigebracht bekommen. Wir haben einen Podcast, in dem wir sowohl gestandene Ärzte sozusagen in der Niederlassung interviewen, als auch junge Medizinerinnen und Mediziner, die beispielsweise noch mitten im Medizinstudium stecken und ja, helfen dadurch, sich in diesem, sag ich mal, Medizindschungel zu orientieren, auf Social Media erreichbar zu sein für diese Zielgruppen, genau.
Perfekt. Danke für diese wunderbare, komplette Zusammenfassung des folgenden Podcasts. Ich schneide das dann am Ende raus und damit sind wir auch eigentlich schon durch. Das war super, sehr cool. Ich habe eine kleine These, beziehungsweise erstmal noch mal eine Frage. Patrick, Jungmediziner, Studierende, welche Rolle spielen die in deinen, unseren regelmäßigen, manchmal täglichen Talks mit unseren Praxen? Geht es dann um mehr als, wie erreichen wir die als potenzielle Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen?
Ja, also das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Nachwuchssicherung auch auf Behandlerseite. Ne? Wir sprechen ja ganz oft über das Thema Ausbildung von Personal, selbst in der Praxis, wie erreiche ich junge Menschen, wobei wir da meist irgendwo von 15- bis 17-Jährigen sprechen. Aber natürlich ist ein ganz wichtiges Thema und ich hatte es auch noch in einem Auftakt-Meeting vor 2 Wochen, wo es einfach darum ging, für Nachwuchsmediziner oder auch für Menschen, die in eine Praxis einsteigen wollen, erstmal als Angestellte, vielleicht irgendwann mal als Teilhaber oder irgendwann auch in der Übernahme, natürlich attraktiv zu sein. Also was macht denn eine Praxis für einen jungen Mediziner attraktiv? Auf der anderen Seite sind wir mit dem Thema natürlich auch des Öfteren mal, und das finde ich sehr, sehr cool, darüber konfrontiert, dass viele Menschen auch nach dem Weg der Ausbildung zur zahnmedizinischen Fachangestellten wirklich auf dem zweiten Bildungsweg dann nochmal ins Studium gehen, oft auch von den Praxen, weil sie sich da natürlich auch, ich sag mal, verdient gemacht haben, begleitet werden, unterstützt werden, wo sie dann vielleicht später auch wieder zurück hinkommen und wieder einsteigen, ist natürlich der deutlich kleinere Teil. Aber Jungmediziner sind natürlich bei allen Praxen, die irgendwo in einer Bewegung sind, immer eine ganz, ganz wichtige Zielgruppe. Und es wird auch sehr, sehr oft erwähnt, dass man da ein gutes Ansehen haben möchte bei denen, ne, bei jungen Absolventen oder welchen, die es gerade werden. Mhm.
Dann haben wir ja heute eine super Chance. Also zum einen jungen angehenden Ärzten, Ärztinnen, Zahnärztinnen mal vielleicht einen kleinen Weg zu weisen, wie ihr auch helfen könnt, Mona und Fabian, was ihr für die tut. Und natürlich für die Praxen, die zuhören, auch mal so ein paar Hinweise. Auf was muss man sich denn da eigentlich einstellen? Wie geht man denn mit den jungen Menschen um? Und ich formuliere da mal eine Kernthese. Junge ZahnmedizinerInnen sind nicht auf der Suche nach einem einfachen Job. Sie wollen Sinn, Entwicklung und Wertschätzung. Wer als Praxisinhaber veraltete Strategien für die Personalgewinnung fährt, wird die Generation Z gnadenlos verlieren. Mona, geht ihr da mit?
Auf jeden Fall. wie gerade eben auch schon angeschnitten wurde, das Thema, es geht den jungen Medizinerinnen, den jungen Medizinern nicht mehr nur um einen Job, der das Geld reinbringt, sondern um die Sinnhaftigkeit des Ganzen und die Wertschätzung, die von den Arbeitgebern natürlich auch deswegen gegeben werden muss. Da werden bestimmt jetzt im Podcast noch viele Punkte darum besprochen, wie die Digitalisierung, die Teamarbeit, Work-Life-Balance und so weiter. Also wenn man das als Arbeitgeber nicht gewährleistet, würde ich sogar sagen, dann muss man sich warm anziehen, weil ja, es ist keine Boomer-Generation mehr. Es ist ein, sag ich mal, eine Generation von Individualisten, die auch wissen, dass es nicht mehr viele von ihrer Art sozusagen gibt, beziehungsweise im Vergleich zu früher. Und ja, da muss man schon schauen, dass man ein bisschen dabei bleibt, sich da gut als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren.
Du hast recht, liebe Mona, wir werden da viele, viele Punkte ansprechen, die einen mehr, die anderen weniger. Das werden wir dann sehen und vielleicht kleine Rückmeldungen aus der Boomer-Fraktion. Also ich bin 62 Jahre alt und alles, was du gerade genannt hast, möchte ich auch. Ich möchte genau das. Wertschätzung, Flexibilität, Work-Life-Balance, das kommt ja irgendwann wieder. Natürlich gut bezahlt werden, das sind alles Dinge. Ich halte die nicht großartig für ein Generationenthema. Aber Fabian, lass mal kurz auf das Generationenthema, nicht auf den Konflikt, nur auf das Thema gehen. Die jungen Mediziner, über die wir heute sprechen, die ihr hauptsächlich so, sage ich mal, im Blick habt, ist das Gen Z oder kann man das alterstechnisch gar nicht so auf den Punkt bringen?
Auf ein konkretes Alter würde ich es nicht runterbrechen. Wir fangen ja letztlich an, eigentlich in der Oberstufe, wenn man sich schon orientiert, ich möchte Medizin, ich möchte Zahnmedizin studieren. Wie komme ich da überhaupt richtig hin? Wir sind Bewerbungsstrategien, genauso wie wir dann die Leute während dem Studium beraten oder dann in der Vorbereitungszeit oder bei den Humanmedizinern im PJ. Da sage ich mal, also die Altersspanne irgendwo 17 bis 35, sage ich mal, da würden wir sagen, die Jungmediziner ab Oberstufe, bis dann, ich bin in der Facharztweiterbildung oder in der Vorbereitungszeit in der Zahnmedizin, dann würde ich sagen, ist man vielleicht nicht mehr ganz der Jungmediziner anschließend. Das ist so die Altersspanne, würde ich mal ganz grob mal ein Jahr rauf oder runter definieren.
Okay, dann haben wir schon mal einen guten Blick auf die Menschen, die ihr eigentlich so im Blick habt. Lasst uns doch jetzt mal auf das Thema kommen, so welche Ziele ihr mit eurem Portal verfolgt, auch mit eurem Podcast und wie ihr konkret NachwuchsmedizinerInnen unterstützt. Da geht es ja um Karrierewahl, Praxisgründung, persönliche Entwicklung. Was sind denn so die konkreten Angebote, Fabian? Also wenn jemand sagt, finde ich spannend, will ich mir gerne mal anschauen, wo geht er sie hin und was findet man da?
Hoffentlich Orientierung. Also so würde ich es mal zusammenfassen. Das ist so mein Ansatz, jetzt auch als Unternehmer, was will ich mit der Marke erreichen, mit dem gesamten Team, die doch voll dahinter stehen, ist es Orientierung geben. Und so versuchen wir über das Portal jungmediziner.de, ich meine, die Domain kann jeder selber eingeben, möglichst viele Informationen in der Breite anzubieten. Das ist täglich am Wachsen, das sind noch nicht alle Informationen für jeden einzelnen Karriereschritt, für jedes einzelne Semester, für jedes einzelne Studienfach hinterlegt. Das wächst aber ja auch dank eurer Hilfe durch die Publikation und dass wir uns da auch weiter verbreiten können. Aber Anspruch ist es, dass wir ein Informationsportal haben, das letztlich Orientierung bietet. Und dann kann der Abiturient, der sagt, ich interessiere mich fürs Zahnmedizinstudium, dort genauso Informationen finden, wie der Humanmediziner, der sagt, oh, ich stehe kurz vorm Physikum, wie mache ich das überhaupt? Oder die Zahnmedizinerin in der Vorbereitungszeit, die sich fragt, wie viel verdiene ich denn da eigentlich? Na, also das ist so das Thema und dann spielen wir die Themen natürlich auch über unseren Blog, über unser Podcast, über WhatsApp-Selbstlernkurse einfach aus.
Und wie ist da für euch so die eigene Rolle? Fühlt ihr euch da mehr als Anbieter oder seid ihr auch persönlich da so wie eine Art Mentoren? Wie weit bringt ihr euch da als Team ein? Also mir ist eigentlich auch egal, wer antwortet. Ihr könnt euch Handzeichen geben. Ansonsten, Fabian, du warst gerade dran, dann darf Mona jetzt mal. Aber ansonsten, wer vielleicht zuerst so macht, der darf.
Fabian, du darfst gerne anfangen.
Aber vielleicht einfach aus einem aktuellen Anlass, den kennt die Mona auch noch nicht. wir verstehen uns ja auch Teil irgendwo der ambulanten medizinischen Versorgung. Stationär machen wir auch ein bisschen was, aber die Sicherstellung der medizinischen Versorgung, jetzt wissen wir alle, demografischer Wandel, immer weniger Ärzte und so weiter und so fort. Und letzten Freitag hatten wir dann wieder das Erlebnis, dass mir ein guter Mandant ein Bild geschickt hat von sich selbst mit einem Sektglas in der Hand und die Praxisabgeber und den unterschriebenen Praxisübernahmevertrag und ein herzliches Dankeschön, Herr Engelhardt, und ans gesamte Team, dass sie mir ermöglicht haben, hier meinen Karriereschritt zu gehen und ich hier, das kann man glaube ich sagen, das ist in Mittelfranken in einer großen Stadt, da gesichert haben, diese Praxisnachfolge. Und das ist etwas, wo ich sage, ja, da sind wir auch die Mentoren, weil wir diese Leute natürlich an die Hand nehmen. Weil wenn wir Orientierung geben wollen, müssen wir erstmal fragen, wer bist du, was machst du, wo willst du vielleicht hin, welche Fragen bringst du schon mit und wo ist vielleicht noch eine Lücke, die wir aus unserem Erfahrungsschatz schließen können. Also Mentoring, Orientierung geben, definitiv, ja.
Spannend. Ja, und das ist auch so die Wegbegleitung, also ich bekomme es ja dann, ich bekomme viel eher im medialen Sinne mit, bedeutet unsere Community auf Social Media beispielsweise, bekomme dann aber auch von unseren Beratern oder auch von Fabian mit, wie dann die persönlichen Gespräche bei uns beispielsweise im Büro oder online sind, wo dann eben dieser Weg geebnet wird oder unterstützt wird, Orientierung gegeben wird und im Endeffekt kommen ja beispielsweise bei den Medizinstudierenden dann natürlich Ärztinnen und Ärzte dabei raus, die dann auch weiterhin bei der BAZ beraten und begleitet werden. Also das ist spannend, diesen Weg zu sehen und eben auch, wie Fabian gerade so eine Erfolgsgeschichte erzählt, dann mitzuerleben.
Ist ja Patrick im Grunde genommen auch, ne? Die beiden kümmern sich um unsere künftigen Kunden und Kundinnen, wenn die dann mal vielleicht in die Selbstständigkeit gehen.
Ja, um die zukünftigen Kunden und Kundinnen und im Endeffekt aber auch, ich sag mal, um, wenn man das jetzt so ganz global betrachtet, auch um die Weiterentwicklung ja irgendwo unserer schon bestehenden Partner, ne? Weil es ist ja total cool, einfach dieser Gedanke, dass da auch Jungmediziner, ja, ich glaube, wir müssen mal so einen kleinen Counter, wir dürfen auf keinen Fall bei Jungmediziner Schnaps trinken, das wäre so ein, würde ein Gelage werden, aber dass die natürlich auch, ich sag mal, von ihren Perspektiven so abgeholt, begleitet, weiterentwickelt werden und auch eine gewisse Befähigung da mitnehmen, einfach in eine Praxis später einzusteigen, wo auch jemand, der jetzt bisher diese Praxis führte oder der Inhaber ist, der auch einfach sagt, Mensch, es ist cool, da kommen jetzt Leute, die nicht nur rein aus dem Medizinstudium rauskommen, sondern die sich auch schon mit Perspektiven auseinandergesetzt haben und vielleicht auch schon mit den Bedürfnissen der Bestandspraxen, ne? Weil die dürfen wir dabei ja nicht außen vor lassen. Ich als Praxis suche ja jetzt auch nicht jemanden als Assistenzarzt oder im Einstieg, wo ich sage, boah, dem muss ich jetzt alles nochmal beibringen oder auch gerade das Mindset nochmal zu 100% auferlegen. Du bist jetzt in der Arbeitswelt angekommen. Das heißt, da passiert ja auch diese Vorarbeit und führt ja auch letztendlich dazu, dass Praxen, die gestanden sind, überhaupt erstmal die Mitarbeiter bekommen oder die Kollegen, womit sie sich weiterentwickeln können, womit sie expandieren können. Deswegen sehe ich das da wirklich an verschiedenen Stellen, dass es einfach extrem wichtig ist für diese Kunden und potenzielle Kundenwelt von Pars Media. Sagen wir es mal so.
Also ihr seht und hört, ihr zwei, wir haben euch nur aus komplettem Eigennutz eingeladen, ne?
Egoismus,
also
reiner Egoismus.
Eigentlich interessiert ihr uns gar nicht. Hauptsache, ihr macht geiles Zeug und unsere Kunden finden das gut. Nein, Blödsinn, alles Quatsch. Ich finde das wirklich toll, was ihr macht. Mona, ich habe mal so direkt so eine konkrete Frage an die Social Media Marketing Expertin, sage ich jetzt mal. Wenn ihr Content erstellt, ihr habt ja eine konkrete Zielgruppe im Blick, im Kopf. Wo holt ihr euch die Themen her? Also seid ihr da mega eng an der Zielgruppe selber? Woher wisst ihr, um es mal ganz platt zu sagen, was ist für die jungen Mediziner, Medizinerinnen relevant? Also jetzt nicht, was ist relevant, sondern woher holt ihr euch die Infos und den Content, um Relevanz zu schaffen?
Ja, da haben wir eigentlich eine ganz einfache Methode. Und zwar, die bestand auch schon, bevor ich dabei war. Also seit Jungmediziner medial so aktiv ist. Und das waren bei uns beispielsweise die Campus Captains. Das waren 3 bis 5 Medizinstudierende, die eben bei Jungmediziner dann als Nebenjob angestellt waren oder auch sind. Und mit denen sitzen wir zusammen und ja, fragen in regelmäßigen Abständen, hey, was interessiert euch eigentlich? Was ist gerade relevant für euch? Welche Themen? Und auf der anderen Seite sind wir natürlich auch online unterwegs und gucken, ja, was sind aktuell Themen, die anscheinend brennen. Wir machen Umfragen beispielsweise in den Instagram-Stories und dadurch erhalten wir dann eigentlich regelmäßig ja auch konstruktives Feedback, was aktuell relevant ist und was gebraucht wird.
Und letztendlich immer mit mindestens zwei Ohren an den Kanälen selber, an Insta, TikTok etc., Fabi, weil da die Leute einfach sind, weil sie euch da auch mitteilen, gar nicht mal bewusst euch, aber weil sie sich da äußern. Also ist das einfach so ein Pflichtprogramm, da wirklich aktiv zu sein, zuzuhören, reinzuhören, Themen rauszunehmen?
Ja, definitiv. Also man muss auf diesem mobilen Endgerät einfach sein. Wie die Plattform dann heißt, das wechselt ja immer wieder und wir wissen nicht, ob morgen die neue Plattform gibt. Aber ich muss es schaffen, auf dieses mobile Endgerät zu kommen, welche Marke das jetzt auch immer hat. Und die Botschaft ist ja immer dieselbe. Also ich muss halt selber wissen, wer bin ich, was mache ich, was kann ich anbieten. Und dann muss ich diese Botschaft über das mobile Endgerät an den User, an die Userin bringen. So, ob das dann Pinterest, Instagram, YouTube und was es alles gibt, da ist die Mona viel besser im Thema drin, um zu sagen, welche Botschaft über welchen Kanal am besten wirkt. Das ist dann nicht mein Fachmetier, aber man muss schon wissen, wer man ist und was man kommunizieren will. Aber übers mobile Endgerät, und das sehen wir ja in den Praxen, wenn dann ich auch eine betriebswirtschaftliche Auswertung von einer Zahnarztpraxis habe, die dann immer halt noch 4- bis 5-stellige Summen für Jobinserate in Printmedien schalten, um dort die 17- bis 18-Jährige als ZFA in der Ausbildung abzuholen, dann weiß ich nicht, ob das noch der aktuelle richtige Weg ist, weil die 16-, 17-Jährigen weiß ich nicht, ob die noch die Tageszeitung lesen, also in Printform.
Da Patrick weiß, was jetzt kommt, deshalb lacht er auch schon, weil ich bin da komplett anderer Meinung. Okay. Definitiv, aus einem ganz, ich weiß, was du meinst und du hast selbstverständlich recht, aber gerade beim Thema Azubis wird ganz oft vergessen, 65% der Auszubildenden in Deutschland treffen die Entscheidung, wo sie die Ausbildung machen, gemeinsam mit ihren Eltern oder väterlich-mütterlichen Freunden. Und ich nenne die, Mona, immer, vielleicht ist das ein neuer Begriff, ich nenne die immer so gerne die Parent-Influencer. Weißt du, das sind dann doch die, die vielleicht mal einen Blick in die Zeitung werfen, in die Anzeigenblättchen etc. und dann der Enkelin, der Tochter, der Nichte sagen, Petra, ich habe jetzt bewusst nicht Chantal gesagt, Petra, da ist ein Job, das suchst du doch, du wolltest doch immer eine Ausbildung machen, geh dahin. Also natürlich völlig richtig, um sie zu erreichen, muss man dahin. Aber ich bin schon der Meinung, es gibt da durchaus ein paar mehr Kanäle, über die man dann über Umwege die Leute auch erreichen kann. Ne, Patrick, das machen wir ja immer sehr gerne. Da haben wir ja auch klare Beispiele, ne? Weil wir ja beispielsweise, ne, da im schönen Ulm die Praxis gefragt haben, was liest man denn bei euch? Ja, das und das und das.
Ja, ich glaube, das Wichtige ist einfach zusammenfassen, dass man einfach schauen muss, welche Zielgruppe mit welcher Botschaft wo. Ne, sicherlich spielt sich da sehr viel auf dem mobilen Endgerät ab, ganz klar. Aber ja, die Zeitungsanzeige macht über die, du hast sie Parent-Influencer genannt, ich nenne sie immer Family-Influencer, wie auch immer man es dann bezeichnen möchte, die gibt's natürlich auch. Und ja, die ein oder andere von innen bedruckte Bushaltestelle an der richtigen Stelle, vor der richtigen Schule, in der Nähe der Berufsschule oder dem vorbereitenden Schulen, ist halt auch nicht verkehrt. Ne? Aber insgesamt ist es natürlich so, wir leben digital und wir können auch ganz klar davon ausgehen, dass die jungen Menschen mehr Zeit an ihrem Smartphone verbringen als in der Bushaltestelle oder mit der Tageszeitung.
Du, meine Tochter ist 20, ich kann das überhaupt nicht bestätigen. Also.
Ja, dafür sind meine beiden noch ein bisschen zu entfernt. Ja.
Stell dich drauf ein, aber wem erzähle ich das? Das wissen wir alle selber, gar keine Frage. Aber wenn wir heute über Marketing sprechen, dann wollen wir ja nicht über unser Marketing sprechen, sondern wenn, dann über euer Marketing. Und dazu gehört selbstverständlich, Fabi, auch euer Podcast. Wer da zuhört, was hört man da? Für wen ist der? Warum habt ihr den ins Leben gerufen? Mach mal ein bisschen Lust drauf. Dürft ihr natürlich beide eurem Podcast zuzuhören.
Wir sind wieder bei Orientierung, um das so richtig als Orientierungsbegriff hier psychologisch zu verankern. Wir haben mal geguckt, in der Bandbreite der Themen, die es gibt, was sind so die aktuellen gängigsten Themen. Und dazu haben wir uns einen Gesprächspartner eingeladen. In der Regel sind es schon gestandene MedizinerInnen, die vielleicht auch Mandanten unseres Hauses sind, wo man auch einfach eine persönliche Ebene hat. Das wirkt man ja dann im Podcast auch einfach, das wirkt vertraut, man kennt sich, man kann über aktuelle Fälle sprechen. Und dann versuchen wir wirklich entlang dieses Medizin- und Zahnmedizinstudiums verschiedene Begrifflichkeiten einfach auch, dass ich, wenn ich google, ich weiß, okay, was ist eine Formulatur, finde ich einen Podcast dazu, was ist Hammer-Examen, finde ich einen Podcast dazu, Vorbereitungszeit, finde ich einen Podcast dazu. Das heißt, jeden Monat aktuell kommt ein unterschiedliches Thema. Wir sind im Februar diesen Jahres, also 2025, gestartet. Aus dem Aspekt, dass wir gesagt haben, nee, das ist eigentlich Video, ist das Format, wo wir uns am besten kommunizieren können, wo wir auch einfach ein bisschen Zeit, ja, investieren und diesen Themen auch Raum geben. Und unsere Auftaktfolge war mit der lieben Frau Dr. Katharina Ried, leitende Kindernotärztin aus dem Saarland. Jetzt kann man sagen, das Saarland ist ja nicht groß, aber leitende Kindernotärztin im Saarland ist dann trotzdem immer noch ein Riesengebiet. Das ist hochemotional, weil Kinder betreffen uns alle irgendwo. Ja, und wie ist der Mangel gerade in der Kinderheilkunde? Hochspannend. Und dann hat die Katharina einfach spontan mal gesagt, ich falle jetzt mal vom Stuhl, reanimiere mich. Ja, solche Dinge passieren halt. So unvorbereitet und ja, mal gucken, ob wir den Part dann auch irgendwann noch veröffentlichen. Da muss man auf YouTube dann wieder einen Hinweis, Achtung, Szenen und irgendwas. Oder auch, was mich persönlich berührt hat, wir haben im April mit der lieben Frau Meusinger, die ist Palliativmedizinerin und Schmerztherapeutin, das ganze Thema selbstbestimmtes Sterben diskutiert. Also halt aber auch aus dieser ärztlichen Perspektive, wie gehe ich eigentlich auch moral, ethisch damit um, wenn ein Patient sagt, ja, ich möchte nicht mehr und hilf mir dabei. Und spätestens seitdem unser Altbundespräsident Joachim Gauck das sich jetzt auf die Fahne geschrieben hat, da sind wir auch mit in den Diskussionen dabei, wie das sich vielleicht auch seitens des Gesetzgebers ändert. Interessantes Thema und die jüngste Episode, und das zeigt dann die Bandbreite, dann halte ich schon wieder die Klappe, ist mit dem Patrick Murray, Studienberater aus Berlin, kooperierende Studienberatung, mit der wir viel machen. Der berät seit über 25 Jahren nur Leute zum Thema, wie kriege ich einen Medizin- oder Zahnmedizinstudienplatz. Das heißt, die 19 Minuten sind es, glaube ich, haut er halt Informationen raus, wie mache ich das richtig?
Ja. Fabi, eine kleine Bitte. Ist jetzt off record, aber wir schneiden ja nicht. Bei dir ist so dieses wunderbare Phänomen, was ich immer mal wieder habe. Bevor wir aufzeichnen, sprichst du ganz normal. Wenn du dann über deinen Job redest, wirst du leidenschaftlicher. Wenn du dein Mikrofon-Input ein klein bisschen runterdrehst, weil du, das hast du eine ganz leichte Übersteuerung drin. So, und das hört und seht ihr auch, ne? So, das kriegen wir hin. Und wir sind hier live, auch wenn ihr es natürlich nicht live hört. Heute ist dann sehr wahrscheinlich ein Mittwoch, wenn ihr den Podcast zum ersten Mal hört. Mona, wann kann man euren Podcast hören? Erscheint der regelmäßig? Wie ist das aktuell getaktet?
Also dadurch, dass wir ja sehr viele breit gefächerte Projekte haben, haben wir einfach einmal im Monat geht er online und da schauen wir sozusagen auch je nach Aktivität unserer Nutzer, unserer Community, wann ein guter Zeitpunkt ist oder auch die Folge wird beispielsweise sehr frisch gedreht, dann setzen wir uns direkt an den Schnitt, an die Vorbereitung und dann geht er online. Deswegen haben wir jetzt kein spezielles Datum oder eine spezielle Woche im Monat, sondern einmal im Monat geht er dann einfach online und das publizieren wir dann natürlich auch auf unseren Kanälen, genau.
Sehr cool. Also Patrick, wir unterstützen ja sowieso jeden, der gerne ins Mikro spricht, ne? Ist ja logisch. Also weil Podcaster sind tolle Leute und also zumindest die, die wir kennen. Und dazu gehört ihr ja jetzt auch. So, Mona, ich glaube, weißt du, Patrick, wir bleiben jetzt mal bei Mona. Weißt du, warum? Hast du eine Idee?
Oh, ich denke mal, es wird jetzt sehr marketinglastig, sagen wir es mal so.
Nein. Nee.
Nein.
Ich würde sagen, es geht jetzt um die Gen Z.
Ach, du spielst jetzt wieder aufs Alter an. Ja,
genau. Ja.
Ja, los geht's. Ne? Gen Z ist ja die Generation, um die es jetzt geht. Ne? Im Endeffekt, wenn wir über ne, dieses breite Angebot sprechen. Zumindest wächst die Gen Z ja gerade ganz, ganz aktiv in diese Jungmediziner-Ecke mit rein. Ne, ich denke, da sind auch noch ein, zwei Generationen davor, Generationen, ne, Alterseinstufungen muss man es ja nennen, davor. Und aber im Endeffekt müsst ihr ja mit euren Informationen und die ganze Branche auf die Gen Z vorbereitet sein. Und die Frage dabei ist einfach, wie tickt denn die Generation Z in der Zahnmedizin, in der Medizin? Wir fassen es da ja gerne was breiter. Und wie stellen die sich eigentlich so ihren Start ins Berufsleben vor? Da fallen immer ganz, ganz viele Begriffe, ne? Work-Life-Balance, Vollzeit, Teilzeit, flexibel sein. Wie empfindet ihr das Ganze? Beziehungsweise wie nehmt ihr diesen Start in das Berufsleben wahr?
Auf jeden Fall ein richtig spannendes Thema, weil das nicht nur uns, sondern auch unsere Kundinnen und dann natürlich auch unsere Zielgruppe interessiert. Die einen stecken drin und stehen vor den Herausforderungen dessen, sich da zu orientieren und irgendwo auch klarzukommen, muss man sagen. Und die anderen unserer Kunden, die sind so, hey, ich bin Arbeitgeber, wie soll ich mich positionieren? Also das ist ja ein starkes Thema. Wir sehen auch diese, wie du auch schon angesprochen hast, diese Generationenfrage auch gar nicht so starr, sondern es sind ja viele Jahre, die da ineinander verschmelzen oder viele Jahrgänge eher, beziehungsweise auch die Millennials und die Gen Z, die sehen wir auch schon sehr ineinander verwoben. Also was die einen jetzt vielleicht schon, sag ich mal, vorbereitet haben für die nächsten, das versucht die Gen Z, wenn man es jetzt mal wieder so genau ansprechen möchte, dann eben durchzusetzen oder setzt das auch einfach voraus bei den Arbeitgebern. Also das ist einer der Teile davon. Und dann sind wir eben, wie du auch schon gesagt hast, bei Work-Life-Balance, dass man eben nicht mehr nur schaut, ich gehe arbeiten, um 17 Uhr gehe ich nach Hause, dann ist da mein Leben und ich versuche das irgendwie miteinander zu kombinieren, sondern dass man sagt, hey, ich möchte wirklich Pausen, dass ich am nächsten Tag wieder einsatzbereit bin, ich möchte mir Urlaub nehmen, ich möchte nicht zu viele Überstunden machen. Das sind Forderungen und die sind ja auch im Endeffekt daraus entstanden, dass man die Generationen oder die Jahrgänge vorher dabei beobachtet hat, wie sie daran auch kaputt gegangen sind, sich zu überarbeiten.
Oder zumindest nicht immer glücklich gewesen sind, sagen wir es mal so.
Genau, also das war eben auch einfach so, dass man dann da durch musste und jetzt sieht man halt vielleicht, hey, ich werde mir wahrscheinlich kein Haus leisten können beispielsweise. Ich habe den Fokus darauf, irgendwann trotzdem Familie zu gründen. Ich möchte nicht daran kaputt gehen, als Ärztin irgendwann 60 Stunden zu arbeiten und dann auch noch mich da nebenbei, was ja trotzdem auch ein Vollzeitjob ist, mich um meine Familie kümmern. Also es ist natürlich nicht nur auf die Gen Z gesehen, sondern auch auf das Thema Frauen in der Medizin. Das verschmelzt ineinander, aber da verschmelzen auch die Jahrgänge Millennials und Gen Z miteinander.
Ja, und auf das Thema Frauen in der Zahnmedizin, da möchte ich ja nachher auf jeden Fall nochmal mit euch gesondert reden. Fabian, jetzt habt ihr, Mona hat es ja gerade gesagt, wenn ihr über Kunden sprecht, habt ihr ja beide Seiten. Wenn du heute mit jungen Praxisgründern, also die das Studium hinter sich haben, die eine Praxis gründen wollen, die in die Selbstständigkeit gehen wollen, und du sprichst mit denen über künftiges Personal, weil die wollen ja vielleicht auch Kollegen, Kolleginnen anstellen. Inwieweit bereitet ihr diese Praxen auf die jungen Generationen vor? Ist das so ein generelles Thema? Wird das sowieso von euren Kunden angesprochen oder ist das tatsächlich auch Programm, wovon ich jetzt natürlich ausgehe bei eurem bei eurer Leidenschaft, die ihr da an den Tag legt?
Ja, also definitiv. Wir kommen ja auch über verschiedene Versicherungsthemen, betriebliche Altersvorsorge, betriebliche Krankenversicherung, was zum Beispiel heutzutage als Arbeitgeber irgendwie mit dazugehört, auch immer zu diesem ganzen Personalthema, um zumindest Aufhänger zu haben, um zu sagen, über dieses ganze Personalthema müssen wir mal gesondert reden. Und dann sind wir ja auch schnell beim Thema Employer Branding. Das wisst ihr als Marketing-Spezialisten alle drei besser als ich dann sowieso. Mein Part ist es dann immer, die Leute eigentlich mal darauf vorzubereiten, zu sagen, es ist was anderes, Personal zu führen oder Personal überhaupt mal mit denen zu reden, als einfach einen Patienten zu behandeln. Weil gerade beim Zahnarzt ist es ja so, dass der Patient nur kurze Antwortfenster hat, wo er überhaupt seine Meinung artikulieren kann, weil ansonsten hat er in der Regel immer irgendwas in der Mundpartie. So, die 10 Sekunden, wo ich habe, versuche ich dann schnell mich zu artikulieren. Im Mitarbeitergespräch ist es wiederum anders, weil die haben in der Regel hoffentlich nichts im Mund stecken, sondern können ihre Meinung frei äußern. Und darauf muss man die Leute einfach vorbereiten. Und ich habe gerade eine Zahnmedizinerin jetzt im Coaching seit 4, 4,5 Jahren. Die hat einfach eine Praxis übernommen. Das war finanziell alles lukrativ. Das hat sie alles alleine gemacht und hatte diesen ganzen Thema Personal überhaupt nicht auf dem Schirm. Und mittlerweile haben wir aber auch das ganze Praxisteam einmal komplett ausgetauscht, bis auf eine Kraft. Leute sind gegangen worden, weil man dann erstmal angefangen hat, sich selbst zu finden, sich selbst als Marke zu definieren, zu sagen, was ist mir wichtig und sich dann die Mitarbeiter zu suchen, die das auch mittragen. Und ich glaube, man muss da anfangen zu sagen, das Thema Personal überhaupt erstmal auf die Agenda zu setzen und dann natürlich mit den einzelnen Details. Aber Personalführung lernt man halt im Studium leider immer noch nicht, weil es braucht der Mediziner und der Zahnmediziner brauchen das ja nicht. Es ist ja nur wichtig, dass man den Zahn ziehen kann.
Also ich denke mal, es ist, glaube ich, unstrittig und das hören und sehen und wissen wir ja auch mittlerweile, dass natürlich solche Themen wie eine vernünftige Feedback-Kultur, eine offene Kommunikation, ein vernünftiges Miteinander. Also gerade Feedback ist ja für die junge Generation unfassbar wichtig. Das ist ja etwas, was viele komplett unterschätzen. Ja, das sind Leute, die kommen aus dem Gaming, die bekommen auf alles, was sie tun, sofort eine Reaktion, sofort eine Antwort. Und wenn die Fragen haben, dann wollen die diese auch sofort beantwortet haben. Und was wir aus Studien ja auch wissen, gerade so Azubi-Recruiting-Trends und solchen Studien, die eigene persönliche, berufliche Fortbildung und Entwicklung steht da ganz weit vorne. Mit welchen Wünschen kommen die da auch zu euch? Also wenn sprecht ihr mit denen, fragen die euch oder sagen die euch, Mensch, ihr geht ja hier für Jungmediziner quasi nach vorne. Das ist das, was wir uns wünschen würden, um nach vorne zu kommen. Wie sieht das da aus in eurem Dialog mit den jungen Leuten?
Ich mache es mal ein bisschen pauschal und ich übertreibe jetzt mal. Aber die Leute, die in der Regel bei uns sich zum Thema Praxisstart informieren, egal in welcher medizinischen Ausprägung, sind es eigentlich immer 3 Fragen. Die erste Frage ist, Fabian oder Herr Englert, je nachdem per Du oder per Sie, wo ist denn die Praxis? Gibt es da einen Link? Ich will mir mal die Homepage angucken. Die zweite Frage ist dann, naja, wirtschaftlich, wie steht denn das Ganze da? Reicht es, dass ich meine Familie quasi durchfüttern kann? Und die dritte Frage ist, naja, sind die Räumlichkeiten barrierefrei, weil wenn ich eine Praxis übernehme, ist ja nicht zwangsläufig gesichert, dass das alles auch so weiter durchgeht. So, und das ist ja etwas, was ich dann wieder zurückspiegel an unsere Mandanten, die dann meinen, dass ihre Zahnarztpraxis, die sicherlich einen Wert hat, jetzt bin ich Sachverständiger, auf dem Papier hat das alles einen Wert, aber wenn ich da nach außen hin gar nicht gefunden werde für die junge Generation und daraus leite ich halt den Wunsch ab, naja, digital sichtbar. Das ist mal der erste Wunsch, dass ich einen transparenten Arbeitsmarkt habe, dass ich überhaupt erstmal das Angebot, was es da draußen wirklich gibt, greifen kann. Ja? Und dass dann die Leute, die sich dort präsentieren, aber auch transparent mit Informationen sind. Also das war jetzt gestern auch wieder ein Fallbeispiel. Kam eine große Zahnarztpraxis auf mich zu, hat gesagt, ja, suchen Sie doch mal, wir brauchen da einen neuen Vorbereitungsassistenten. Da sage ich, ja, okay, dann schaltet bei uns in der Jobbörse ein Inserat, kostet das, dann können wir das hochoffiziell pushen über unsere Kanäle, dann kriegt ihr auch Bewerbung. Und dann kam, nee, es darf ja keiner wissen, dass wir suchen, das muss alles anonym laufen. Und
arbeite das war halt bei mir, aber ich sage dir nicht, wer ich bin. Super, gute Idee.
Ja. Genau, so. Na, und ich meine, genauso inhaltlich, ja, habe ich geantwortet, nur diplomatischer, sondern habe halt einfach mal einen Google-Tab aufgemacht und habe gesagt, Vorbereitungsassistenz, Stellensuche und dann die Ortschaft. Und hatte natürlich sofort 25, 30 Treffer mit Dr. Meier sucht, Dr. Schmidt sucht, wie sie alle heißen, mit wir zahlen tariflich, wir zahlen übertariflich, bei uns gibt es kein Arbeiten nach 17 Uhr, bei uns gibt es kein Diensthandy, bei uns gibt es 30 Urlaubstage. Und da habe ich auch zu dem Mandanten nur gemeint, also das ist mal die mindeste Erwartungshaltung der nächsten Generationen, die wollen erstmal, bevor die überhaupt entscheiden, ob sie dir überhaupt eine Bewerbung, also du würdig bist, eine Bewerbung zu empfangen, wollen die zumindest schon mal wissen, wer bist du überhaupt?
Ja. Das ist ja auch die Erfahrung, die wir machen oder wie wir ja auch arbeiten mit unseren Partnern, dass wir einfach sagen, Mensch, das sind ja alles Dinge, die ja sowieso irgendwann beantwortet werden müssen und die auch irgendwann einfach maßgeblich dafür sind, ob man nach 2,5 Monaten, nach den großen Versprechen und der herben Enttäuschung wieder investieren muss in Personalsuche, in Einarbeitung etc. Das heißt, wenn man von vornherein doch einfach klare Verhältnisse schafft, also einmal von der Arbeitgeberseite, hey, wir sind so, das sind unsere Werte, das sind wir bereit zu geben, so ist bei uns der Ablauf, was ja ganz verschieden sein kann. Und auf der anderen Seite einem Bewerber die Möglichkeit zu geben, das abzustecken und zu sagen, ey, ich passe da rein oder ich passe da überhaupt nicht rein. Das ist doch eigentlich das, was gar nichts mit irgendwie Transparenz und Geheimnistuerei, sondern einfach mit Effizienz zu tun hat. Weil wenn ich mich mit 35 Menschen treffe, wovon mir 34 sagen, hätte ich das vorher gewusst, wäre ich gar nicht zum Gespräch erschienen. Ja, dann habe ich in der Zeit wahrscheinlich auch 34 Patienten nicht behandelt und sehe das in meinem Monatsumsätzen. Also ich glaube, dieses Bewusstsein schaffen und dafür seid ihr auch ganz, ganz wichtig, in den Köpfen auf beiden Seiten, ist natürlich was man erstmal tun muss, damit sich da so langsam die Älteren den jüngeren Erwartungen, ich sage jetzt mal extra alt und jung, öffnen. Und auf der anderen Seite dieses gegenseitige Verständnis entsteht, wie heute Arbeitsmarkt funktioniert.
Lass uns aber trotzdem noch mal kurz einen Blick, vielleicht Mona, in die Köpfe und Herzen und Gedanken dieser jüngeren Generation werfen. Weil meine Frage zielte so ein bisschen mehr in die Richtung ab, welche Vorstellungen haben denn junge Mediziner, Medizinerinnen von Fortbildung und von Entwicklung? Also die sind mitten im Studium, dann sind die am Ende, haben sie dann ihre Facharztausbildung oder was weiß ich. Inwieweit beschäftigen die sich aber während des Studiums schon mit, ja, was kann ich danach tun? Was kann ich sonst noch tun? Wie kann ich besser werden? Kann ich mich spezialisieren? Sind das Themen, die an euch rangetragen werden? Kannst du uns da mal einen Einblick geben? Weil das ist ja auch durchaus, finde ich, für unsere Zahnarztpraxen spannend, wenn die wissen, was möchten denn junge Zahnärztinnen, Zahnärzte nach dem Studium machen? Könnte man das ja vielleicht miteinander machen? Wie ticken die da so bei dem Thema?
Auf jeden Fall. Also wir machen so die Erfahrung bei unseren Workshops oder auch bei der Kommunikation allgemein mit der Community, dass die sich auf oder Schwerpunkte setzen in Themenbereichen, die im Studium beispielsweise nicht behandelt werden. Also da haben wir ja als Beispiel, was ich vorhin schon genannt hatte, den Nahtkurs mit einer Chirurgin, weil im Studium da einfach zu wenig Praxis vorhanden ist. Und das ist ja dann auch eine eigene Fortbildung oder Weiterbildung, die sie in ihrer Freizeit meistens abends um 18, 19 Uhr bei uns machen, einfach um sich selbst sicher zu sein, okay, ich stehe dann nach meinem Studium, nach meiner kompletten langen Ausbildung irgendwann im OP und es wird von mir verlangt, dass ich dann eine Naht zumache und bin dann im Endeffekt völlig überfordert, weil im Studium da gar nicht groß drauf eingegangen wird oder zu wenig oder zu theoretisch, aber man das Ganze natürlich in der Praxis umsetzen muss. Und das bekommen wir dann schon mit, dass da Unsicherheiten entstehen im Studium, weil es beispielsweise zu theoretisch ist und die sich dann selbst, je nach Motivation des Einzelnen, damit auseinandersetzen möchten, um dann nicht ganz blank beispielsweise im OP später zu stehen.
Da fällt mir jetzt mal so ein Wort ein, das ist von einem unserer Talkgäste heute schon mehrfach ins Rennen geworfen worden. Orientierung, ihr könnt euch erinnern. Ja, Fabian, wir hören natürlich immer ganz oft von unseren Kunden, von anderen, ihr kennt das alle, den Satz, ja, das habe ich im Studium ja nicht gelernt, wenn es um Personal, Betriebswirtschaft, Marketing, whatever geht. Ist die junge Generation heute da anders? Ich frage, weil ich das einfach nicht weiß. Beschäftigen die sich schon im Studium mehr mit solchen Soft Skills oder sind die so auf ihr Studium fixiert, dass sie dann am Ende, wenn sie dann, weiß ich nicht, in die Selbstständigkeit gehen, wieder vor den gleichen Fragen stehen wie die Generationen davor auch? Hat sich da was geändert?
Also ich würde sagen, es sind immer noch dieselben Fragen, aber in einer anderen Tiefe. Okay. Ja, weil dadurch, dass wir heute natürlich über KI, über Suchmaschinen einfach Informationen auch schneller und einfacher zugänglich haben, ist da zumindest jetzt immer schon ein gewisses Laienwissen vorhanden. Ja, das muss man dann alles nochmal ein bisschen relativieren. Was ich bemerkenswert finde, dass diese Themen auf alle Fälle Zeit finden. Also es ist auf alle Fälle ein Bewusstsein dafür, dass wenn ich ja selbst diese Orientierung haben will, dass mein Mitarbeiter, mein Mitarbeitenden das gleiche Recht hat, diese Orientierung durch mich zu erfahren. Wie ich da hinkomme oder gemeinschaftlich, dafür sind ja dann wir, ihr, das ist ja vollkommen da. Dafür gibt es ja Leute. Deswegen, um Gottes Willen, auch wenn die Inhalte im Studium fehlen, irgendwie dadurch verdienen wir ja auch Geld. Also dadurch haben wir unsere Daseinsberechtigung, muss man ja auch ehrlicherweise sagen. Wir sind auch ein Wirtschaftsunternehmen. Aber da ist die Bereitschaft mehr da. Bei dann den anderen Generationen, da ist dann immer auch, ja, warum reden wir jetzt über Personal? Sag ich ja, weil das halt auch wichtig ist. Gerade wenn Sie eine Praxis übernehmen, das Personal übernehmen Sie ja mit. Und das Personal hat halt einfach eine gewisse Frist, wo sie auch sagen können, nö, mit den Übernehmer mag ich nicht. Ja, und dann eine Zahnarztpraxis, was weiß ich, eine Zahnärztin, 3 ZFAs und alle 3 gehen, weil sie mit der Dame nicht zurechtkommen, dann möchte ich den ersten Praxistag nicht erleben. Ja, weil das endet im Chaos. Und da würde ich sagen, ist dieser Generationsunterschied, dass die Mitarbeitenden ein wesentlicher Bestandteil auch des wirtschaftlichen Erfolgs sind. Wobei der wirtschaftliche Erfolg nicht an Stelle 1 steht. Ja, und so haben wir so ein bisschen die Generationen auseinanderdividiert.
Also auf jeden Fall, Patrick, ne, auch für uns, für dich in deinen Gesprächen, den vielen, die du führst, ein absolutes Zukunftsthema, worauf wir uns ja auch einstellen müssen.
Absolut. Also ich meine, wir haben die Entwicklung in den letzten Jahren einfach gesehen und es geht genau weiter in diese Richtung. Und ich finde es halt einfach ganz wichtig, genau diesen Transfer schon früh genug, bevor es halt richtig wehtut. Ne? Also dass man nicht sagt, okay, ich gehe jetzt diesen Weg und Mist, da haben dann die 3 Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter sind dann gegangen, weil es irgendwie nicht klappt, sondern auch vorher einfach schon für diese, ich bringe jetzt mal das Wort rein, für diese ganze unternehmerische Verantwortung zu sensibilisieren. Ne? Das ist ja auch das, was ich, sage ich mal, in der Branche schon oder wir schon lange beobachten, dass dieses aus dem Behandler heraus, der eine Praxis hat, zum Unternehmer, der auch behandelt, diesen Switch hinzukriegen, also eigentlich diesen Blickwinkel zu wechseln, weil es heute wichtiger denn je ist, das sollte man früh genug mitgeben oder auch früh genug für sich selber aufsaugen, wenn man natürlich in der Position ist, dass man irgendwann mal dahin kommt.
Fangfrage, Mona, wenn du Zahnärztin wärst, frisch aus dem Studium, würdest du lieber sofort in die Selbstständigkeit gehen oder lieber sagen, ach, ich bleib mal 5 bis 6 Jahre angestellt und lerne mal von den Fehlern der anderen?
Oh, schwere Frage. Also der vernünftige Weg wäre vermutlich...
Habe ich mir auch gerade erst überlegt.
Erstmal in die Anstellung zu gehen, sich das Ganze anzuschauen. Aber jetzt fragst du ja jemanden, der nebenbei auch selbstständig ist, auch mit Marketing und Praxismarketing und sich da auch zumindest von außen dann guten Einblick in diese Themen hat. Ich glaube, ich würde mich direkt selbstständig machen. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht, sage ich mal, eine Meinung aus einer Zielgruppe oder aus dieser Gen Z-Gruppe, wo die meisten wahrscheinlich schon eher mal erst schnuppern würden und dann in dieses risikobehaftete Thema gehen mit Niederlassung. Das ist ja einfach, würde ich mal sagen, noch riskanter heutzutage wie früher.
Genau. Ja, ich wollte auch eigentlich nur mal so eine andere moderative Brücke bauen zu Fabian. Jetzt mit der klaren Frage dann auch, wie ist es denn heute? Junge Absolventen haben jetzt ihren Abschluss in der Tasche, im Gegensatz zu vielleicht noch vor 5, 6 Jahren, lieber Sicherheit oder lieber Risiko? Hält sich das die Waage? Mit was für einer Generation haben wir es da gerade zu tun? Wie agieren die da in Sachen Unternehmertum?
Ich würde schon sagen, Sicherheit überwiegt. Also in Vorbereitung zu dem Podcast habe ich mir jetzt auch bei der Bundeszahnärztekammer nochmal 1, 2 Zahlen angeguckt. Und wenn ich jetzt sage, im Jahr 2000 waren ca. 85% der Zahnärzte und Zahnärzte in eigener Praxis tätig und im Jahr 2023 waren es nur noch 61%. Bei steigender Beschäftigungszahl müssen sie ja im Anstellungsverhältnis sein. Und dann, ich will dir die Überleitung zu Frauen in der Medizin jetzt nicht kaputt machen, aber da drin liegt der Ursprung, der überhaupt nicht schlimm ist, sondern er macht das System nur anders und darauf müssen wir uns einstellen.
Ja.
Und natürlich, diese Sicherheit neben der Orientierung und das, was würden wir da reinzubringen, ist wichtig.
Ja, und den Übergang machst du gar nicht kaputt, weil wir tauschen einfach die Themen, reden über Digitalisierung später und dann gleich gern auch über das Thema Frauen. Was sagt ihr immer so schön? Die Zahnmedizin wird weiblich. Ich hasse diesen Satz. Ich finde den auch sprachlich ziemlich komisch. Aber um jetzt nochmal das Thema aufzugreifen, Patrick, das hat ja dann auch letztendlich einen klaren Impact auf unsere Praxen, weil die können sich doch theoretisch darauf einstellen, dass es mehr Zahnärztinnen, Zahnärzte gibt, die erstmal einen Job suchen, eine Anstellung suchen. Und damit müssen sie auch letztendlich ihre Praxen für genau diese junge Generation attraktiver machen.
Ja, vor allem einfach auch mit dem noch größeren Gedanken, ne, komm gleich genauer konkret auf die Frage zurück, aber dass wir dann natürlich weniger Praxen haben, unsere Patienten werden aber nicht weniger, das sollte man vielleicht mal im Hinterkopf dabei haben, das heißt, das durchschnittliche Praxiskonstrukt für sich wird ja größer, ne? Das heißt, die Einbehandlerpraxis wird seltener, der größere Zusammenschluss von Behandlern werden wahrscheinlich mehr, zumindest aus der Statistik heraus, ne? Und ja. Natürlich muss man dann natürlich auch im Kopf haben, dass auf eine einzelne Praxis, die heute vielleicht mit ein oder zwei Behandlern existiert, natürlich jetzt zukünftig, wenn Praxen schließen, was wir ja gerade erleben, ne, ist ja jetzt kein Tabuthema, sondern es ist halt so, dass da einfach immer mehr Patienten auf die vorhandenen Praxen zukommen und dass da dann natürlich auch der Gedanke stattfinden muss, will ich expandieren? Will ich größer werden? Da sind ganz viele Menschen, die kommen vielleicht nach und die können auch Zahnmedizin, aber die wollen erst in das Angestelltenverhältnis. Das heißt, das ist ja auch etwas, was ganz klar bestehende Praxisinhaber jetzt beschäftigen sollte, zu sagen, okay, entweder ich filter hier raus, um bei meinem Konstrukt zu bleiben, oder ich öffne mich den Menschen, die Zahnmedizin machen möchten, aber noch nicht den Weg in die Selbstständigkeit gehen müssen. Also es beeinflusst den gesamten Markt, ne? Vielleicht jetzt nicht von den Praxen, die in 3 Jahren sowieso in Rente, Altersteilzeit oder Ähnliches gehen wollen, aber alle, die jetzt noch die nächsten Jahre aktiv ihre Praxen weiterführen.
Das, aber dennoch stehen wir ja vor der klaren Frage, dass wir Praxen haben, denen wir erklären können, da kommt eine Generation, die erstmal einen Job bei dir sucht. Anders als noch vor 5, 6 Jahren. Mona, das heißt doch von vornherein, Zahnarztpraxen, die sich auf diese Generation einstellen, und zwar die Generation nicht Assistent, sondern Generation Mediziner, Medizinerinnen, die stehen im Wettbewerb um die Talente erstmal weit vorne. Was sollten die vor allem tun, um von vornherein zu signalisieren, wir sind genau die Zahnarztpraxis, egal ob groß, ob klein, kommen wir gleich gerne noch zu, wir sind genau die Zahnarztpraxis, die dich als junger Absolvent, als junge Zahnarzt, Zahnärztin weiterbringt.
Okay, ja, das sind auch wieder verschiedene Punkte, die aus dem resultieren, über das wir vorhin schon gesprochen haben, eben mit der jungen Generation und was sie so möchten. Und das Resultat aus dem Ganzen sind beispielsweise flexible Arbeitsstrukturen, dass man entweder Gleitzeit anbietet, wenn es möglich ist, dass man Teilzeit anbietet. Das ist dann natürlich auch wieder bezüglich entweder Work-Life-Balance oder Familiengründung sehr wichtig. Dann natürlich die digitalen Strukturen. Das erleichtert ja allen im Team das Arbeitsleben. Und natürlich eine wertschätzende Führungskultur. Dass man das eben nicht nur behauptet von sich, sondern auch an das Team wirklich real ranbringt, beispielsweise mit der Feedback-Kultur, wo wir vorhin drüber geredet haben, dass man nachfragt, hey, wie geht's dir, wie kommst du voran, wo hängt's, was brauchst du von mir? Dass man das ja sich nicht nur auf die Fahne schreibt, sondern dann auch lebt.
Und eben nicht immer nur davon ausgeht, da kommt ein Arzt, eine Ärztin, die sind fit, das sind gestandene Menschen, die wissen, was sie wollen. Nein, da kommen junge Leute, die eben genau eins suchen, Orientierung unter anderem, Fabian. Und du hast es eben schon so schön gesagt und das Bällchen nehme ich sehr gerne auf. Ist kein Satz von mir. Zahnmedizin im Wandel, Frauen gestalten die Zukunft. Wir haben, meines Wissens, berichtigt mich da bitte, ein oder zwei Studiengänge in Deutschland ohne männliche Beteiligung. Ich meine, einen hat mir jemand von erzählt. Das heißt, was aus deiner Sicht, Fabian, verändert sich durch diesen Blick in die Zukunft für die Praxen der Zukunft, für die, die Zahnärztinnen anstellen, die Nachwuchs für die eigene Praxis suchen? Worauf muss man sich da jetzt einstellen?
So, aktuell grob kann man sagen, bei den Absolventen in der Zahnmedizin sind mittlerweile schon 2/3 weiblich, Tendenz steigend. Wir sprechen immer davon, auch wenn es grammatikalisch falsch ist, die Medizin ist weiblich. Also wir geben das schon als gegeben voraus. Es ändert zum Beispiel bei uns die Beratungsgespräche, weil dieses ganze Hintergrundfamilie viel wichtiger wird. Jetzt haben wir ja selber Kinder und wissen, es kann auch immer ein Anruf aus einer Kita, aus einer Schule oder irgendwas kommen, es ist irgendwas passiert. Und dann gibt es so eine Faustformel, dass man sagt, naja, die zu übernehmende Praxis oder der Arbeitgeber, naja, 15 Minuten Fahrzeit, 20 Minuten Fahrzeit, das ist im Worst Case noch irgendwie vertretbar. Und dann je nach Ballungsregion rede ich dann halt über einen Radius von 20 Kilometern, 25 Kilometern oder in München von 3 Kilometern, weil da stehe ich halt im Stau, ja, oder in Stuttgart. Und da sind die Leute immer total beeindruckt. Und ich glaube, das ist vielleicht dann unsere Stärke, dass wir dann eigentlich erstmal über das Thema System Mensch reden. Also wer bist du? Wer hat eigentlich Einfluss auf deine unternehmerische Entscheidung? Und dann kann es durchaus sein, dass wir auch gemeinschaftlich zu einem Ergebnis kommen. Das hatte ich jetzt bei einer Kinderärztin. Dann ist vielleicht dieser Familienwunsch jetzt erstmal wichtiger und sollte vielleicht erstmal Priorität 1 haben. Und dadurch die Sicherung der Anstellung, ja, und das Thema Niederlassung später. Und das ist auf alle Fälle etwas, wo man sagen kann, generell der Zeitpunkt der Niederlassung verschiebt sich nach hinten. Der tritt später ein. Und was Simona schon gesagt hat mit dem Thema Teilzeit, das sehen wir auch in der Niederlassung, dass sich dann auch Inhaber einen KV-Sitz teilen, sowohl in der Zahnmedizin wie auch in der Humanmedizin. Da gibt es jetzt noch nichts Amtliches, aber im Austausch mit den ganzen Kassenärztlichen Vereinigungen geht man davon aus, dass um einen vollen Vertragsarztsitz mit 1,0 weiterhin bedienen zu können, brauche ich künftig circa 1,3 Personen, die nachkommen. Eben wegen diesem Teilzeit-Familienwunsch. Das heißt, die mögliche Praxisübernahme, die mögliche Existenzgründung findet später statt. Und ich brauche aber statistisch mehr Köpfe in einem System, wo die Gesamtanzahl der Köpfe aber abnimmt. Und das hat dann für mich die Auswirkung, früher, mein Vater ist ja ein Familienunternehmer, hat gesagt, naja, für Ihre Praxis finden wir einen Nachfolger. Ich habe den Satz umgedreht, sagt, für Ihre Praxis kann ich Ihnen nicht garantieren, dass ich noch eine Nachfolgerin finde. Na? Und das heißt, ich brauche auch einfach einen größeren zeitlichen Vorlauf. Das ist nicht so, dass ich einfach sage, ich habe hier die schicke Zahnarztpraxis, naja, in 3 Monaten will ich aufhören und dann werden die mir alle das aus der Hand reißen. Ganz im Gegenteil, das verändert sich massiv. Das sehen wir ja in der Allgemeinmedizin, Landarztpraxis, da gibt es niemanden.
Ja, vielleicht deswegen, können ja da demnächst die Zahnärztinnen und Zahnärzte einspringen. Die haben ja auch durchaus Hausarztqualitäten bei ihrem Wissen. Aber ich glaube, es gibt noch so einen anderen Aspekt, Mona, den ich mega spannend finde, weil Frauen bringen natürlich auch eine andere Kultur mit. Eine andere Führungskultur, ein anderes Miteinander, einen anderen Umgang miteinander. Das ist jetzt gar nicht wertend gemeint. Das liegt einfach in der Natur der Sache. Andere Vorstellungen. Ja, ich habe letztens mit einer jungen Zahnärztin gesprochen, die sagt, meine eigene Praxis, da gibt es keinen Freitag. Und das hat nichts mit 4-Tage-Woche zu tun, sondern ich möchte von vornherein die Freiheit haben, Zeit für eine mögliche kommende Familie zu haben. Und ich möchte von vornherein jedem, der bei mir arbeitet, die Chance eben zu geben, genug Zeit für die Familie zu haben. Und das hat nichts mit Generationen und nicht arbeiten wollen zu tun, sondern die Menschen wollen so ihr Leben gestalten. Du jetzt als Marketingprofi, Mona, da muss man sich ja auch in der Kommunikation und im Wording als Praxis ein bisschen umstellen? Ne? Muss ich da die Ansprache in Zukunft noch anders gestalten? Was glaubst du? Auch Patrick gerne. Wir haben ja nur zwei Marketing-Profis da sitzen. Also Mona natürlich Ladies First.
Ja, alles gut. Die Voraussetzung des Ganzen ist, finde ich, erstmal die Offenheit, dass man offen dafür ist, beispielsweise als Praxisinhaber oder Inhaberin eben auch entsprechend zu kommunizieren und dann sich auch darauf einzulassen, beispielsweise Webseite, die Wordings, die Texte etc., egal wo man kommuniziert und wie man kommuniziert, das dann eben auf neue Generationen anzupassen und dann auch immer mal wieder reflektieren, hey, das, was ich da nach außen gebe, arbeite oder lebe ich das wirklich? Genau, dass man da eben ja offen bleibt und nicht so starr sagt, okay, nee, das möchte ich so nicht nach außen tragen, sondern ja.
Genau. Ich glaube auch, es ist einfach auch, ich sag mal, von den jetzigen Inhabern muss einfach auch ohne vielleicht den Druck, der sich immer weiter aufbaut, dieses Verständnis dafür da sein, da kommt jetzt eine andere Generation nach. Und wenn ich mich, vielleicht ist es auch nur die reine eigene Motivation, wenn ich mich jetzt dagegen sperre, dann kann ich hier alleine weitermachen und habe ein Problem, wenn ich überhaupt noch jemanden finde, sondern dass einfach die Kommunikation oder das Mindset erstmal da ist und auch, ich sag mal, Unternehmen, Berater und ähnliche das auch immer wieder nach vorne bringen und auch den Inhabern erklären, weil ich glaube, es ist gar nicht so leicht, diese Erkenntnis selber zu erlangen, wie man sich denn jetzt aufstellen muss, damit man für die jüngere Generation attraktiv ist und einen Kompromiss hinbekommt, weil, wenn man ehrlich, wir wissen das ja alle selber, wenn man sich einmal an etwas gewöhnt hat und wenn man 25 Jahre eine Praxis nach einem Schema F geführt hat, dann ist das natürlich auch schwierig, sich da zu lösen und da auch offen zu sein, sich selber weiterzubilden, auch in diese Richtung der gesellschaftlichen Entwicklung, der Branchenentwicklung und dann wirklich eine Kommunikation und vielleicht auch eine Übergangskommunikation, das finde ich ganz wichtig, auch für die Patienten zu schaffen, weil für die ist es ja dann auch etwas Neues, ne? Wir wissen alle, neu ist immer in vielen Fällen erstmal ein bisschen schwieriger, gerade bei einem Thema, ne, keiner geht gerne zum Zahnarzt, das sage ich immer wieder in meinen Calls, deswegen muss man da nochmal ganz, ganz intensiv ran, aber dass man da einfach die Kommunikation für sich selbst klar macht, dass man aufeinander zugeht und dann diese Kommunikation auch Step by Step nach außen trägt und vor allem finde ich, weil die Transparenz gegenüber dem Patienten muss ja auch größer werden. Ne? Das ist ja die gleiche Generation, die danach wächst, dass man da dann auch ganz klar sagt, wir machen das, weil. Und es ist nicht so, weil wir bestimmen das als Praxis und es hat euch nicht zu interessieren, warum. Und zu sagen, pass auf, bei uns läuft es so. Denn wir haben uns Familienfreundlichkeit auf die Fahne geschrieben und leben es. Und lieber Patient, du darfst jetzt nicht motzen, wenn du Freitag nach 13 Uhr keinen Termin mehr kriegen kannst, weil dann machen die Schulen früher zu und wir haben gesagt, das hat bei uns Priorität. Das ist für mich das Wichtige, dass einfach dieses ständige Auseinandersetzen mit den verschiedenen Parts stattfindet und dann die Kommunikation klar und einheitlich ist, auch in alle Richtungen, in Patientenrichtung wie in Mitarbeiterrichtung.
Und Kommunikation hat Fabian eben schön auf den Punkt gebracht, ganz am Anfang. Kommunikation muss auf dem Smartphone funktionieren. Kommunikation, Praxen, die heute nicht digital sind, die sagen, das mit der KI, das machen wir aber nicht, das wird zu gefährlich. Handyverbot in der Praxis. Analoge Praxen verlieren nicht nur die Gen Z, da geht überhaupt keiner mehr hin. Die sind irgendwann weg. Wie ist da im Moment so bei euch die Diskussion, wenn ihr mit Zahnärzten diskutiert? Weil die meisten verstehen unter digitale Zahnarztpraxis Scanner und abdruckfreie Praxis. Wenn eine Gen Z da hinkommt, ich glaube, die verstehen da was anderes drunter.
Definitiv. Patientenkartei ist eigentlich immer so dieses Zauberwort und Schlagwort. Und das ist ja dann auch ein Vorstellungsgespräch. Also heute kam über den Ticker, vielleicht war es gestern auch schon, aber heute früh habe ich es gelesen, dass ZFA letztes Jahr jetzt mittlerweile der zweitattraktivste Ausbildungsberuf bei Damen ist. Hat jetzt im Prinzip Bürokommunikation abgelöst. die kommen mit einer digitalen Erwartungshaltung her. Wenn ich mich dann natürlich dann in einer Zahnarztpraxis bewerbe, wo die Papierakten noch quasi sortiert werden und die Einträge händisch vorgenommen werden, und diese Praxen gibt es und die sind keine Seltenheit, dass das komplett digital läuft, ist eher noch die Ausnahme, aber da sind viele dran, das zu verändern. Und so ist es ja einfach, so wie ich in der Patientenkommunikation einfach digital sein muss, muss ich auch mit den Mitarbeitern einfach sein. Das heißt, idealerweise habe ich da ein System, auf das alles zugreifen können. Jetzt bin ich junger Familienvater. Für mich ist es selbstverständlich, dass ein Kinderarzt eine App hat und ich digital einfach Online-Termine, also Termine vereinbaren kann auf dem Online-Weg. Ich hänge mich an keine Telefonwarteschlange. Nein, deswegen sage ich mal, den größten Leidensdruck zum Thema Digitalisierung haben eigentlich die Kinderärzte, eigentlich aus der Perspektive der Eltern heraus. Und dann sind wir aber eigentlich schon beim Thema Zahnarzt, wie es Patrick gesagt hat, weil eigentlich will ja keiner von uns schon beim Zahnarzt anrufen und sagen, dass er da irgendwie vielleicht was hat, sondern das möchte man ja möglich irgendwie anonym, ohne dass es jemand mitbekommt, dass da vielleicht irgendwas schiefgegangen ist. Ja, und dann, weiß ich nicht, das ist monatlich, hatten ein Erlebnis bei einem großen Universitätsklinikum, welche Stadt ist ja vollkommen egal, wo wir da auch über dieses Thema gesprochen haben und der ITler gemeint hat, naja, bei uns, da laufen die halt noch mit Papierzetteln und Klemmbrett rum. Und dann geben die es halt irgendwann ins System ein, aber jede Station hat halt ein anderes System, dann muss es halt neu mit dem Klemmbrett wieder weitergegeben und eingegeben. Und dann denke ich mir, Leute, also da hätte ich auch keine Lust, meine Ausbildung zu machen.
Ja, das ist das eine, ne? Also das Thema, wen holt man damit ab, aber auch wie viel Belastung schaffe ich unnötigerweise zusätzlich für die, die da sind, ne? Aber das ist ja heute nicht unser Thema. Ich würde sagen, fast schon gewesen. Ich will jetzt auch gar keine große Zusammenfassung, Fazit mal, weil ich habe noch ein Thema. Ich habe nämlich eben so ein Wort gehört, Fabian. Eure Jobbörse. Da haben wir gar nicht drüber gesprochen. Erzähl mal, was hat's mit eurer Jobbörse auf sich? Wer schaltet da? Wer liest da? Wer erreicht da wen? Warum? Wieso? Die Info wollen wir doch zum Schluss definitiv noch mitnehmen.
Alle Arbeitgeber im Gesundheitswesen können dort ein Jobinserat buchen und dann selbst entscheiden, über welche dieser zahlreichen Social-Media-Plattformen das ausgespielt wird. Und gelesen wird es dann von den Abonnenten unseres Kanals oder unseren Newsletter-Abonnenten. Das heißt, ich schaffe dadurch einfach die Sichtbarkeit. Und jetzt, Patrick hatte vorhin gesagt, na, die Einzelpraxis in der Zahnheilkunde stirbt ja auch ein bisschen aus, aber dennoch gibt's die ja. Und dann muss man auch immer sagen, welche Praxis hat dann sofort immer die Zeit, einen Social-Media-Kanal vollständig, eigenständig zu betreuen, dass ich dann natürlich regelmäßig Content habe, dass ich gelesen werde, dass auch so ein Jobinserat, wenn ich dann einmalig was postet, dass es auch gefunden wird. Und das war eigentlich so die Anfrage aus unserer Mandantschaft, die alle gesagt haben, wenn jede einzelne Praxis das macht, das kostet zu viel, das können wir gar nicht stemmen, könnt ihr da quasi was für uns machen? Und so haben wir mit ein paar Mandanten gestartet, haben auch versucht, dass das relativ moderat von den Konditionen ist. Und so können wir Praxen unterstützen, die das natürlich auch auf ihren eigenen Kanälen dann mit ausspielen können. Ja, also alle Arbeitgeber im Gesundheitswesen, die irgendwie eine Stelle haben.
Und Mona, pusht ihr die Anzeigen auch über Paid, über bezahlte Anzeigen? Wie kann man sich das vorstellen?
Genau, also je nach Anfrage.
Ist ja möglich. Also man kann quasi über Ganze euch aus. Quasi, okay.
Genau. Aber bei uns ist das Schöne durch diese breite Community, also unsere Follower sind hauptsächlich wirklich aus der Medizin. Es sind Medizinstudierende, es sind junge Ärztinnen und Ärzte. Dadurch funktioniert das organisch auch schon top. Also das ist immer schön zu sehen, weil die haben das Interesse und schauen sich natürlich auch über dem Tellerrand ein bisschen um, hey, woher bekomme ich denn meinen nächsten Job oder auch meine nächste PJ-Stelle oder jetzt haben wir gerade eine Werkstudentenstelle online als Arztassistenz und das funktioniert dann eben nicht nur, dass sie Praxen und Kliniken durchklicken, sondern eben auch bei einer Praxis, also einer Jungmediziner-Plattform wie bei uns dann eben nachschauen, genau.
Ja, Patrick, wir haben es ja eh auf dem Schirm, wir reden darüber, wir wollen uns das eh mal anschauen, ne, wie wir das auch wiederum nutzen können, weil letztendlich ist ja die Prämisse bei uns allen, wenn du weißt, wen du erreichen willst, und in dem Moment reden wir über junge Mediziner, Medizinerinnen, nutze jeden Kanal.
Ja, definitiv. Und wir wissen auch alle, dass wenn man nicht versucht, nah an der Zielgruppe zu sein, und zwar mit ganz, ganz vielen verschiedenen Touchpoints, dass die Luft einfach dünner wird. Ne? Und das haben wir, glaube ich, heute auch mit ein paar Zahlen nochmal belegt, dass es nicht leichter wird, sowohl die Mitarbeiter im Personal als auch bei den Behandlern zu finden oder die Nachfolge sicherzustellen. Und deswegen glaube ich, dass es einfach so ganz am Ende jetzt nochmal die wichtige Botschaft ist, dranbleiben, sich weiterbilden, sich damit beschäftigen mit der aktuellen Situation und der weiteren Entwicklung, Angebote wie die von Jungmedizinern auch als Altmediziner wahrzunehmen, um einfach zu wissen, was kommt da auf mich zu und worauf muss ich mich einstellen und worauf muss ich mich eigentlich einlassen und vielleicht daran dann sogar Spaß zu entwickeln.
Gute Idee, danke für diesen kleinen Blick in meine Zukunft. Wenn ich dann so in 5-6 Jahren vielleicht tatsächlich den Rentenantrag einreiche, gründe ich vielleicht die Altmedizinerbörse oder die
Altmedizinerbörse. Wir nennen das immer gestanden. Was? Wir nennen das immer gestandene Mediziner.
Okay. Ja, ich habe da kein Problem mit, weil ich habe auch kein Problem damit, wenn ich sage, ja, ich bin alt, weil ich bin Jahrgang 63, aber entscheidend ist ja nicht, wie alt man ist, sondern was man letztendlich draus macht. So, damit lassen wir dieses Wort zum Mittwoch auch stehen. Mona, Fabian, herzlichen Dank für eure Zeit. Das hat viel Spaß gemacht, war ein toller Einblick in eure sicherlich wichtige Arbeit. Vielen Dank dafür.
Vielen Dank ebenso an euch.
Ja, Patrick, auch danke an dich. Wir hören und sehen uns ja in Kürze wieder, weil natürlich kommt auch nächste Woche Mittwoch wieder eine neue Episode von Punktuell. Deshalb sage ich jetzt an dieser Stelle euch allen für heute danke fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, ich hoffe, dann schreibt uns mal, abonniert uns natürlich, gebt uns mal ein Feedback, auch wenn es nicht gefallen hat. Ne, auch wir lernen ja gerne immer noch, auch nach 100 und x Folgen. Bedanken uns an dieser Stelle wie immer beim Team der Podcast-Liebe für die Produktion, bei Annette für deine Stimme und den DJ Actimax für den Sound. Und dann, wie gesagt, nächsten Mittwoch bei Punktuell, eurem Passmedia Praxis Marketing Podcast. Ihr Lieben, bleibt gesund, stabil und optimistisch. Bis dann. Tschüss.
Ciao.
Das war Punktuell. Hat es dir gefallen? Dann gib den beiden doch ein Like auf deiner Lieblingspodcast-Plattform. Du hast Kritik oder Anregungen? Dann melde dich gerne und höre auch beim nächsten Mal rein. Bei Punktuell. Dein Praxismarketing mit Patrick und Klaus.